Wir beenden heute unsere Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elisa. Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 13. Das zweite Buch der Könige, Kapitel 13. Wir lesen gemeinsam die Verse 20 und 21. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und Elisa starb, und man begrub ihn. Und es kamen moabitische Räuberscharen ins Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Räuberschar. Und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Als aber der Mann da hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und stellte sich auf seine Füße. Amen. Amen. Lass uns beten. O Herr Jesus Christus, wohin sonst sollten wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und so bitten wir dich, dass du jetzt sprichst, dass du Leben schenkst. Sei uns gnädig, Herr Jesus, unser Meister, unser Herr. Das bitten wir dich zu deiner Ehre und zum Wohl deiner Gemeinde. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wie gesagt, ist dies die letzte Predigt über den Propheten Elisa. Und wir hören heute von einem letzten gewaltigen Wunder, das mit Elisa in Verbindung steht. Dieses Wunder, können wir sagen, ist der krönende Abschluss seiner Geschichte. Und wir tun heute Abend wieder zwei Dinge. Nämlich erstens wollen wir versuchen, diesen Text zu verstehen. Und zweitens wollen wir uns fragen, was das Ganze für uns bedeutet. Wir wollen verstehen, was das für dich persönlich bedeutet. Also erstens, wir wollen diesen Text verstehen, Vers 20. Und Elisa starb und man begrub ihn. Elisa, der große Prophet, er verstarb, er wurde begraben. Elisa hat sein Leben gelebt für den Herrn. Wohl ungefähr 60 Jahre lang stand er in diesem prophetischen Dienst. Und er blieb treu bis ans Ende. Wir können davon ausgehen, als er seine Augen schloss, dass die Engel Gottes ihn in das ewige Königreich der Himmel trugen, wo er sicher Worte hörte wie diese: Recht so, guter und treuer Knecht, geh hinein in die Freude deines Herrn. Nun durfte er den sehen, dem er so treu all die Jahre gedient hat. Und wisst ihr noch am Anfang, wie er noch auf dem Feld war und arbeitete und in seiner Idylle lebte, als plötzlich der Prophet Elia am Horizont aufkreuzte und ihn berief in seine Nachfolge? Erinnert euch daran, wie Elisa alles aufgab, seinen Wohlstand, seine schöne Heimat, seine Familie, seine Freunde, seine Familienplanung, denn scheinbar blieb er bis ans Ende seines Lebens alleinstehend. Seinen Status, sein Ansehen, er wurde zunächst ein niedriger Diener von Elia. Er gab sein unbeschwertes Leben auf dem Land auf und nun wurde er verspottet und er begab sich in manche Gefahren und wurde sogar verfolgt. Aber erinnert ihr euch? Wie sahen wir diesen jungen Elisa? War er am Trauern und am Klagen und am Weinen, als er berufen wurde? Nein, er feierte ein Fest, erinnert ihr euch? Wie er seine Arbeitsgeräte verbrannte und ein Grillfest veranstaltete für alle Leute im Dorf. Er verlässt diese heile Welt, seine Idylle, dieses Traumleben und er verlässt es alles unter Jubelgeschrei, mit großer Freude. Er verliert überhaupt nichts. Und nein, wir sehen es hier am Ende seiner Tage. Dieser Mann war kein Mann des Strohfeuers. Er startete nicht gut, mit viel Begeisterung und Leidenschaft und dann war schnell die Luft raus. Nein, er hielt aus bis ans Ende. Und ich habe gerade in Hebräerbrief gelesen, wie wichtig das ist, bis ans Ende auszuharren. Und in Hebräer Kapitel 13 heißt es dann später: Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Ihr Ausgang, das Ende ihres Wandels. Elisa lebte bis ans Ende treu für den Herrn. Wird dein Ende wohl ähnlich aussehen? Wirst du ausharren? Wirst du im Glauben bleiben? Wirst du in Frieden sterben können, diese Erde verlassen können, weil du dein Leben gelebt hast für den Herrn? Das heißt in Hebräer Kapitel 3, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Harrst du aus? Ausharren habt ihr nötig, haben wir heute gehört. Durch alle Prüfungen hindurch hielt Elisa durch. Er diente weiter, obwohl es so traurig und so schwierig war. Wir haben uns doch damit beschäftigt, wie das Land abgefallen war. Wie gottlos sie waren, trotz seinen Predigten. Er setzte seine Lebenszeit ein für den Herrn. Wie sieht das bei dir aus? Dein Leben ist im Grunde wie so eine umgedrehte Sanduhr. Jede Sekunde fließt deine Lebenszeit gleich Sandkörnern hindurch. Und irgendwann ist deine Lebenszeit verbraucht. Und es kommt der Tag, wo auch du stirbst und wo man dich begraben wird. Und die Frage ist, wofür hast du gelebt? Denn es heißt in Gottes Wort, in Hebräer Kapitel 9, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Du wirst erscheinen müssen vor deinem Schöpfer und Rechenschaft ablegen müssen, wie du mit deiner Lebenszeit umgegangen bist. Glückselig bist du, wenn du im Frieden, dem Glauben stirbst, bis ans Ende ausgeharrt hast. Möge es so sein, dass, wenn es auch von dir heißt und du starbst und wurdest begraben, dass du im Glauben gestorben bist, in der Treue. Möge der Herr dir das schenken. Also, und Elisa starb und man begrub ihn. Die Israeliten, die bestatteten ihre Toten nicht in Särgen, sondern hüllten sie in Leinentücher ein und legten sie in eine in den Felsen gehauene Grabkammer. Und in so einer Gruft ruhte auch der Leichnam Elisas. Einige Zeit später geschah nun Folgendes, erfahren wir hier in diesem Text. Eine Trauergesellschaft war gerade auf dem Weg, einen Verstorbenen zu bestatten, und zwar genau in der Gegend, wo auch Elisa einst begraben worden ist. Sie transportieren wahrscheinlich, vermutlich, den Toten auf einer Trage und gehen in Richtung der Grabstätte, wo der Verstorbene beigesetzt werden sollte. So sind sie auf dem Weg und vermutlich sehen sie, wie in der Ferne eine Staubwolke aufsteigt und schon beginnt jemand plötzlich zu rufen, Moabiter, Moabiter, komm! Und sie nehmen sich in Acht, Vers 20. Und Elisa starb und man begrub ihn und es kamen moabitische Räuberscharen ins Land, als das Jahr anfing. Räuberscharen! Mit den Moabitern, einem benachbarten Volk, hatte Israel immer wieder Auseinandersetzungen und Kämpfe. Und hier nun kommen Räuberscharen dieser Moabiter ins Land. Sie kamen, um zu stehlen, wenn nötig, auch zu morden. Die Israeliten, sie bekommen es mit der Angst zu tun, sie fliehen so schnell wie möglich. Aber was macht man bloß mit dem Toten jetzt? Wir können den Leichnam ja nicht irgendwo einfach liegen lassen. Also wählen sie die nächstbeste Gruft. Sie rollen in Eile den Eingangsstein beiseite und legen den Toten in einem fremden Grab ab. Und sogleich machen sie sich aus dem Staub und fliehen um ihr Leben vor den Moabitern. Sie ahnen ja gar nicht, welches Grab sie da erwischt haben. Vers 21. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Gräuberschar und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Sie warfen den Toten ausgerechnet von all den Gräbern, die dort sind, ausgerechnet in das Grab des Propheten Elisas. Und nun geschieht das Unglaubliche, Vers 21. Als aber der Mann da hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und stellte sich auf seine Füße. Der in Eile abgelegte Leichnam kommt also in Berührung mit den Gebeinen des verstorbenen Propheten Elisas. Und da passiert es plötzlich, schlagartig, vollkommen unerwartet. Unerwartet steht der tote Mann dort quicklebendig auf seinen Füßen, durch ein Wunder wiederbelebt. Eine unsagbar mächtige Lebenskraft erfüllt ihn, sein toter Körper wird reanimiert und aufgerichtet. Just in einem Moment steht der Tote dort. Nein, von so einem Wunder hatte man noch nicht gehört. Wir wissen nichts über diesen Toten. Also weder sein Name noch seine Herkunft ist uns bekannt. Und die Juden haben jede Menge Theorien aufgestellt, wer dieser Mann wohl gewesen sein könnte. Aber wisst ihr, das ist gar nicht das Entscheidende, denn sonst hätte uns Gottes Wort dies sicherlich mitgeteilt. Es geht gar nicht um diesen Mann. Es geht um den Mann Gottes, in dessen Grab dieses Wunder geschah. Gott vollbrachte dieses Wunder nicht irgendwo, sondern in dem Grab des Propheten Elisas. Dieses Wunder ist die abschließende Bestätigung Gottes, das göttliche Siegel auf dem Leben und den Dienst des Propheten Elisa. Elisa war ein wahrer Prophet. Er hat euch die Wahrheit verkündigt, Gottes Wort. Er war ein Diener des einzigen wahren, lebendigen Gottes. Dieses Wunder ist die abschließende Bestätigung. Dieser war mein Prophet. Er hat Worte des Lebens euch verkündigt. Und Menschen sind so schnell dabei, dieses Wunder falsch zu deuten. Die Geschichte ist voll von Beispielen, wo Reliquien gesammelt wurden, vor allem sterbliche Überreste von Heiligen, denen man irgendwelche Heilungskräfte nachsagte. Nein, dieses Denken ist der Heiligen Schrift vollkommen fremd. Da ist keine magische Kraft in den Knochen, so dass die Gebeine nun auch in Zukunft immer wieder Wunder bewirken, so dass man eine Wallfahrtsstätte eröffnen müsste. Nein, Gott hat hier ein einmaliges Zeichen gewirkt. Es ist der krönende Abschluss. Er sendet noch einmal ein Zeichen durch seinen verstorbenen Propheten. Nochmal eine Botschaft durch diesen Mann Gottes. Die Juden sagten es so. Noch einmal prophezeiten die Knochen des Propheten. Aber was ist die Nachricht, was ist die Botschaft, die Gott durch dieses Wunder sendet? Nun überlegt einmal, wie die Situation in Israel aussieht. Die Lage war hoffnungslos, Israel ist schwach, hilflos. Moabitische Räuber ziehen einfach so durchs Land und keiner hält sie auf. Die Feinde kommen, um zu stehlen und zu morden. Vers 20, und es kamen moabitische Räuberscharen ins Land, als das Jahr anfing. Man könnte auch übersetzen, Jahr für Jahr kamen Räuberscharen Moabs ins Land. Es geht wahrscheinlich um etwas Regelmäßiges. Das Land Israel ist unmächtig. Sie werden von allen Seiten bedrängt. Sie müssen sich fürchten vor Räubern, vor Mördern. Sie müssen um ihr Hab und Gut, um ihr Leben bangen. Hier nun ist die Botschaft Gottes inmitten dieses Elends. Wendet euch doch mir zu, denn bei mir ist Leben. Kehrt um zu mir. Mein Knecht Elisa hat euch die Wahrheit verkündigt. Er hat mich verkündigt, mich, den wahren, lebendigen Gott, der mächtig ist zu retten und Leben zu spenden. Das war die Botschaft von Elisas ganzen Leben. Wie oft hat der Herr es uns gezeigt durch Elisa? Denkt einmal an die Wunder. Gleich am Anfang, lebensfeindliches, bitteres Wasser wurde gesund gemacht. Leben. Lebensspendendes Wasser wurde in der Wüste geschenkt und Moab wurde besiegt. Leben. Das Öl in den Gefäßen einer armen Witwe ging nicht aus. Leben. Eine kinderlose Frau erhielt einen Sohn und der wird später auch noch von den Toten auferweckt. Leben. Diese Frau wird gerettet von einer späteren Hungersnot. Er ist der Gott des Lebens. Giftiges Essen wurde gesund gemacht und genießbar gemacht. Leben. Wenige Brote wurden wundersam vermehrt. Leben. Naaman, der unter Aussatz zu leiden hatte und wahrscheinlich davon gestorben wäre. Er wird geheilt. Leben. Eine ausgeliehene, verlorene Axt. Der Ruin für einen jungen Mann war verloren. Elisa sorgt dafür, durch Gottes Gnade sie wieder zu beschaffen. Leben. Oh, vor den Syrern wurden sie so mehrfach beschützt in wundersamer Weise. Es gab sogar Rettung von der Hungersnot. Und die Syrer wurden vertrieben, sodass sie Leben hatten. Verstehst du, die gesamte Botschaft des Propheten Elisas ist, Gott schenkt Leben. Er schenkt Rettung. Sein Name bedeutet nicht umsonst übersetzt, mein Gott ist Rettung, ist Heil. Elisa. Er bringt Leben und Hilfe und Rettung für alle, die sich ihm zuwenden und die seine Hilfe, seine Gnade, sein Leben suchen. Er ist Jahwe, der Gott des Lebens. Und noch einmal zum krönenden Abschluss verkündigt Jahwe, der einzig wahre, lebendige Gott, noch einmal diese Botschaft durch diesen Propheten. Es liegt nicht an Elisa. Elisa ist tot, seine Knochen liegen hier. Aber der Gott Elisas erlebt. Das ist die Grabrede Elisas. Das ist die Botschaft dieses Wunders im Grab. Räuber kommen über euch, stehlen und morden, ihr flieht um euer Leben, lebt in Angst und Schrecken, wendet euch mir zu, denn bei mir ist Leben in Fülle. Ich musste mich erinnern an Jeremia Kapitel 2, wo Gott Folgendes sagt. Entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere, erstarre, völlig vor Schreck, spricht der Herr. Was ist denn so unfassbar schrecklich? Denn zweifaches Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Ihr habt den lebendigen Gott verlassen. Ihr habt euch irgendwelchen Götzen zugeneigt, die euch nicht helfen können. Stumme, tote Götzen. Warum? Warum verlasst ihr das ewige Leben? Dieses Wunder im Grab des Propheten Elisa ist ein Lebenszeichen Gottes inmitten der Gottlosigkeit. Ein Zeichen des Lebens inmitten einer trostlosen Zeit der Hoffnungslosigkeit und der Todesangst. Wendet euch mir zu und ihr werdet leben, spricht der Herr. Wenn wir das Alte Testament weiterlesen, dann wissen wir, was passierte. Weil die Juden einfach nicht umkehren wollten. Der Tag kam, da man das Volk Israel wie einen Toten in die Gruft geworfen hat, in das babylonische Exil. Denkt daran, dass die beiden Königsbücher geschrieben wurden für die Juden, die sich gerade im Exil befinden. Sie sind wie ein Haufen staubtrockener Totengebeine in einer Gruft. Das ist, was aus Israel geworden ist. Das Volk des lebendigen Gottes. Und im Buch Hesekiel, da spricht der Herr hinein in diese größte Hoffnungslosigkeit und er sagt an, was er zu tun in der Lage ist. In Hesekiel 37 heißt es, ab Vers 1, die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal, und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und sie ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein, und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie, oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage dem Odem, Weissage Menschensohn und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie mir befohlen wurde, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihre Füßen. Ein sehr, sehr großes Heer. Was hat all das zu bedeuten? Nun, der Herr gibt die Deutung. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht der Herr, Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern hervorkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern hervorkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Und ich werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr. Das ist Israel, in all seiner Gottlosigkeit tot. Ein Haufen toter Knochen, staubtrocken, vollkommen leblose Skelette. Aber der Herr vermag, Der Herr vermag, sie wiederzubeleben, ihre Gräber zu öffnen, sie aufzuerwecken, sie herauszurufen, wie der Herr Jesus einst zu Lazarus sprach: Lazarus, komm heraus. Denn beim Herrn ist Leben, Leben in Fülle. Das ist die Predigt des Elisas. Das ist seine letzte Grabrede. Beim Herrn ist Leben. Warum verlasst ihr den lebendigen Gott? Oh, wenn ihr euch doch nur mir zuwenden würdet. Was haben wir gelesen im Psalm 81, heute eingangs in der Schriftlesung? Da heißt es in Psalm 81, Vers 14, oh, dass mein Volk mir gehorsam wäre und Israel in meinen Wegen wandelte, wie bald wollte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand wenden gegen ihre Widersacher. Wenn ihr euch doch nur mir zuwenden würdet, dann müsstet ihr nicht fliehen vor den Moabitern. Ihr müsstet nicht Angst und Schrecken leben, um euer Leben bang. Elisas Geschichte beginnt mit dem Sieg gegen die Moabiter, erinnert euch. Da heißt es dann in 2. Könige Kapitel 3, da erhob sich Israel und sie schlugen die Moabiter, dass sie vor ihnen flohen. Israel aber drang ins Land ein und sie schlugen Moab vernichtend. Das ist, was geschah durch ein Wort der Weissagung des Propheten Elisas durch die Kraft und Gnade Gottes. Und jetzt, da Elisa stirbt, Israel fristet wieder lieber ein Dasein in Angst und Schrecken, in Todesfurcht. Und nun werden sie von Moab bedrängt. Wiederum. Dieses Wunder hier, der Auferstehung, ist wie ein Lichtstrahl in die Finsternis ihrer Gottlosigkeit. Ein Lebenszeichen Gottes, das sie zur Buße aufruft. Da ist immer noch Jahwe, der lebendige, allmächtige Gott, der bereit ist zu retten. Und das ist die Botschaft auch an die Juden im Exil. Wendet euch mir zu und ihr werdet leben. Nun, wenn wir jetzt diesen Text einigermaßen verstanden haben, so lasst uns nun zweitens fragen, was du persönlich davon lernen kannst. Hat das überhaupt was mit dir zu tun? Ich meine, du musst schließlich nicht irgendwie fliehen vor irgendwelchen Räuberscharen der Moabiter. Du siehst weit und breit niemanden, der dich berauben oder der dir schaden will. Nun, dann liegt das daran, dass du keine Augen hast zu sehen. Der Herr Jesus Christus spricht in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss haben. Christus spricht von einem Dieb, der über die Menschen kommt. Das ist der Satan, schlimmer, furchtbarer als jeder Moabiter. Er kommt, um zu stehlen und zu verderben, um zu töten. Er ist ein Räuber. Und weißt du was? Vielleicht bist du dir dessen nicht bewusst, aber du stehst heute Abend hier und jetzt in der Gefahr, beraubt zu werden. Heute, der Feind wartet nur darauf, du hast genau richtig gehört. In Lukas Kapitel 8 sagt Jesus uns Folgendes. Er spricht hier von dem Sämann und den vierfachen Boden. Und die erste Bodenart war der Weg und die Samen, die darauf fielen, wurden von den Vögeln des Himmels gefressen. Und wie erklärt Jesus das? Er sagt, dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an den Weg sind die, welche hören, die das Wort Gottes hören. Und dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben, nicht gerettet werden. Hast du das gehört? Du wirst bedroht von einem Feind, der eines im Sinn hat, dass du nicht glaubst und nicht gerettet gehst, wirst nicht ewiges Leben empfängst. Er kommt, um zu rauben. Er kommt, um wegzunehmen. Er stiehlt dir das Wort aus deinem Herzen weg, damit du nicht glaubst, damit du nicht gerettet wirst, sondern in den ewigen Tod, in die ewige Verdammnis gehst. Verstehst du, dass du es mit einem viel schlimmeren Raubzug zu tun hast, als was die Moabiter taten in Israel? Bist du dir der Gefahr bewusst? Ist dir das klar, wenn du heute Abend Gottes Wort hörst? Das real, wenn auch unsichtbar. Hier ein Räuber am Werk ist. Und einige von euch, die das Wort des lebendigen Gottes heute Abend gehört haben, sie werden nach Hause gehen, so als hätten sie niemals etwas in ihrem Leben passiert, als hätte der lebendige Gott nicht zu dir gesprochen. Verstehst du, worum es geht? Ich bin kein Unterhalter. Es geht um den lebendigen Gott, um das ewige Leben. Verstehst du? Es geht um dein Leben. Es gibt einen Räuber, der kommt, um zu stehlen, der dir das ewige Leben rauben will. Wenn du doch nur glauben würdest, wenn du doch nur vertrauen würdest, zu Christus kommen würdest heute Abend und nicht wieder gehst, und dann in die ewige Verdammnis, in den ewigen Tod gehst. Verstehst du? Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Christus ist die Auferstehung und er ist das Leben. Hast du dieses Leben gefunden? Kennst du diesen Christus? Vielleicht sitzt du hier Sonntag für Sonntag und hörst diese Frage immer und immer wieder. Aber ich muss sie stellen, denn es geht um deine Seele. Es geht um das ewige Leben. Und wie kannst du das Leben finden? Wie kannst du auferstehen zum ewigen Leben und das ewige Leben haben? Du musst wohl kaum in das Grab eines verstorbenen Mannes geworfen werden, oder? Oh, doch sehr wohl, das musst du. Was wir hier hören von dem Grab des Elisas, ist ja nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in Christus kommen sollte. Ich hoffe, du hörst mir genau zu. Die Bibel spricht sehr deutlich davon, dass du begraben sein musst mit Christus, um ewig aufzuerstehen. In Römer Kapitel 6 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, ewiges Leben zu haben. Du musst mit Christus begraben werden und auferstehen. Nochmal, wir erfahren hier nicht den Namen oder die Herkunft dieses Mannes bei diesem Wunder. Aber das ist nicht entscheidend. Es ist nicht entscheidend, wer du bist oder wo du herkommst. Es ist entscheidend, mit wem du begraben bist. Es ist entscheidend, mit wem du begraben bist. Bist du mit Christus begraben? Nicht bloß in der Ferne irgendwie beobachtet, sondern bist du nah hinzugetreten, zu Christus gekommen, zum Thron der Gnade, hinabgeschritten in sein Grab. Und dieser Schritt geht in der Taufe, sagt uns der Apostel, im Glauben zu kommen. Dieses Zeichen an deinem eigenen Leib zu erfahren, begraben zu werden mit Christus und damit auszudrücken, Christus starb stellvertretend für mich. Er ging in den Tod, ins Grab, vom Kreuz ins Grab für mich. Und nun ist all meine Schuld mit ihm begraben und ich stehe auf zum neuen Leben mit ihm. Mitgestorben, mitbegraben, mit auferweckt ins ewige Leben. Die Taufe ist deine offizielle Trauerfeier, dein Begräbnis, dein Tod. Aber wenn du mit Christus so verbunden bist im Glauben, deinem alten Leben in Sünde abgestorben bist, in den Tod gehst in der Taufe und aufstehst mit ihm zum neuen Leben, hier ist seine Lebenskraft, die Verheißung des ewigen Lebens. Hast du dieses Wunder erlebt? Deine Grablegung hast du. Glückselig bist du. Dann wirst du den Tod nicht mehr fürchten. Du wirst in Frieden sterben können wie Elisa. Denn es heißt in Hebräer Kapitel 2, Christus hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Um alle, die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren, uns zu befreien, keine Furcht mehr zu haben vor dem Tod, sondern Frieden. 1. Korinther 15, verschlungen ist der Tod im Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Möge der Herr dieses Wort, das er zu dir spricht, Möge er die Gnade schenken, dass es auf guten Boden fällt. Dass keine Räuberschar sie von dir nehmen kann, diese Botschaft. Dass du dich nicht unterdrücken lässt von Moabitern, die gekommen sind, um dir Leben zu rauben. Freude und Frieden und Gewissheit und Kraft und Nützlichkeit. Weil du vergisst, dass du einen mächtigen, lebendigen Gott hast, mit dem du alles zu überwinden vermagst. Friste dein Dasein nicht in Kummer und Sorgen und Trübsal, Angst um dein Leben, sondern lebe bis ans Ende im Glauben an deinen lebendigen Gott. Ich schließe mit den Worten des evangelischen Lieddichters Paul Gerhardt, der sagt: Schwinge dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Warum liegst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Merkst du nicht des Satans List? Er will durch sein Kämpfen deinen Trost, den Jesus Christi erworben, dämpfen. Schüttle deinen Kopf und sprich: Flieh, du alte Schlange, was erneuerst du deinen Stich? Machst mir Angst und Bange, ist dir doch der Kopf zerknickt. Und ich bin durchs Leiden meines Heilands dir entrückt in den Saal der Freuden. Möge der Herr deine matte Seele beleben durch seine große Lebenskraft. Möge heute Pfingsten der Odem wehen, der Odem Gottes wehen und dich beleben, wenn du noch im Grab liegst. Und wenn du schwach bist, angeschlagen, schwach im Glauben und Furcht hast, ob du überhaupt ausharrst, ob du dranbleibst bis ans Ende, so möge Gottes Geist dich nun erfüllen und dir Kraft geben, treu zu sein, bis er kommt. Gepriesen sei sein Name. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr, wie danken wir dir für deinen Knecht, deinen Propheten Elisa, von dem wir nun so viel lernen durften, so viel hören durften, viele Monate lang. Wir danken dir, Herr, für solche Männer, die treu dienen bis zum Ende, selbst noch auf ihrem Sterbebett mit letzter Kraft, und die auch sterben und die auch begraben werden, aber die eingehen in die ewige Freude. Wir danken dir für das Leben und den Dienst Elisas und für die Botschaft, die du immer wieder durch ihn verkündigt hast. Bei dir ist Leben. Bei dir ist Rettung, bei dir allein. Herr, sei gepriesen für jeden Einzelnen von uns, der diese Botschaft gehört hat und sie geglaubt hat und der deswegen auch Leben hat in Christus, der auch gestorben ist und begraben wurde, damit wir ewiges Leben haben würden, damit auch wir, wenn wir an ihn glauben, mit ihm begraben sind, wenn wir teilhaben an sein Fleisch und Blut durch den Glauben an ihn, dass auch wir auferweckt werden von den Toten und uns hinstellen auf unsere Füße und leben ewig mit ihm. Herr, hab Dank für jeden von uns, der so das Leben geschenkt bekommen hat von dir, der lebendig wurde, weil er in Berührung kam mit deinem Sohn, den du gegeben hast, der gestorben ist, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Belebe uns neu, Herr, dass wir keine Furcht und keine Angst haben, sondern zu dir kommen und Freude haben über das Leben, das du uns schenkst. Herr, wenn einige hier matt geworden sind, wenn vielleicht die ganze Gemeinde matt geworden ist, dann belebe uns neu. Schenk uns neu Freude, dass wir für dich leben, dass wir dich verkündigen, auch anderen, damit auch sie Rettung haben mögen. Herr, lass uns freuen über die Rettung, über das Leben, die wir haben in Christus. Schenk uns deinen Geist, hauch uns neu an mit deinem Odem, damit wir leben.
Und wir beten für all die, die nicht leben, die tot sind. Herr, die vielleicht meinen, sie müssten diese Worte gar nicht hören, weil sie meinen, sie leben und sind doch tot. Tot in ihren Übertretungen, in ihren Vergehungen und Sünden. Herr, auch sie hauche doch an, auch ihnen schenk doch Odem, schenk doch den Geist, dass auch sie glauben mögen an Christus, dass auch sie leben mögen. Herr, wir flehen, dass du Menschen rettest, jetzt in unserer Mitte. Denn wir wissen, wir haben Ungläubige hier, wir haben welche hier, die nicht bekehrt sind, die nicht das Leben haben. Herr, schenk ihnen doch heute das Leben. Lass nicht zu, dass sie dein Wort hören, vielleicht hunderte Male, und doch immer wieder der Satan kommt und es raubt, so dass sie keine Frucht bringen und kein Leben haben. Herr, erweise dich an uns allen als der Gott des Lebens, der gerne Leben schenkt jedem, der glaubt an deinen Sohn und seinen Namen anruft. Wir preisen dich, dass du der Gott des Lebens bist, der immer wieder spricht und ruft: Komm zu mir, und ich will euch Leben geben. Amen.